Ja, guten Morgen auch nochmal von meiner Seite aus. Einen gesegneten Sabbat euch allen. Preise den Herrn. Mein Name ist Sven Glaser, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, meine Frau sitzt da hinten und bin Gemeindeleiter in der Gemeinde Ilmenau. Ilmenau, eine kleine Stadt, eine kleine Universitätsstadt mitten im Thüringer Wald. Was ich beruflich mache, dazu werde ich innerhalb der Predigt immer etwas preisgeben. Also ihr müsst dann schon schön aufpassen. Den einen oder anderen wird es vielleicht verwundern, ja, aber ich denke mal, so bleibt die Spannung bis zum Schluss erhalten. Leider habe ich nicht gewusst, dass ihr so viele Kinder habt. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich auch was mitgebracht. Das nächste Mal verspreche ich euch, ich habe wunderbare Bilder, Animationen. Ich denke mal, damit können wir viele Herzen der Kinder begeistern, besonders dann, wenn wir sie biblisch miteinander verknüpfen können. Ja, es geht nämlich dann um den Stern von Bethlehem. Ganz interessant. Liebe Geschwister, das Thema für die heutige Predigt hat etwas mit Verführung zu tun. Und ich bitte euch diesbezüglich, die Bibel aufzuschlagen. Und hier Kapitel 24. Matthäus, Kapitel 24. Der Bibelkenner von euch weiß, Kapitel 24 im Matthäus-Evangelium hat immer etwas mit der Endzeit zu tun. Und wir wollen uns hier mit einem ganz bestimmten Wort auseinandersetzen. Und dieses Wort finden wir im Vers 4. Matthäus 24, Vers 4. Und ich lese hier aus der Elberfelder Bibel. Und hier heißt es, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Ihr wisst, im Vorfeld ging es, was sind denn die Zeichen deiner Ankunft? Wir hätten ja einiges erwartet, ich denke mal genauso wie die Apostel zur damaligen Zeit. Und Jesus Christus sagt hier etwas sehr Interessantes, ja Außergewöhnliches. Er sagt, sehet zu, dass euch niemand verführe. Eines der größten Herausforderungen für die Endzeit, in der wir zweifellos leben, wird also die Verführung sein. Und dann zieht Jesus das eine oder andere noch auf. Aber wir wollen uns mal mit diesem Wort auseinandersetzen. Ich weiß jetzt nicht, was bei euch steht. Bei dem einen oder anderen kann vielleicht auch stehen, in die Irre führen. Lasst euch nicht in die Irre führen. Das griechische Wort dazu heißt Planao. Und Planao hat eine ganz besondere Bedeutung. Wenn wir uns heute mal mit diesem Term Verführung auseinandersetzen, dann umschreibt die moderne Wissenschaft das so. Wenn ich heute jemanden verführe, dann bediene ich mich einer Manipulation. Das heißt, ich bin in der Lage, durch eine geschickte Verknüpfung von Methodik, Didaktik und Rhetorik, dir eine Information zu suggestieren, wonach du anschließend in der Lage bist, etwas zu tun, was du im Vorfeld kategorisch abgelehnt hättest. Das ist Verführung in unserer heutigen Zeit. Das offeriert uns aber auch dieses Wort, dieser griechische Term. Es geht also hier in erster Linie darum, dass Menschen aufkommen werden, die haben bisweilen eine neue Lehre, ein neues Licht, ein signifikantes Merkmal für die Gemeinde, für die Endzeit allgemein. Und sie werden mit der Bibel auf dich zukommen. Und sie werden dir Dinge vorlegen und vorlesen, die dein Glaubenskonstrukt, was du bisher hattest, gehörig durcheinander bringen. Die einen machen das allerdings bewusst und es gibt wieder welche, die machen das unbewusst. Es ist eine Verknüpfung von beiden. Woher wissen wir nun eigentlich, wer die Wahrheit sagt? Das ist gar nicht so einfach in unserer heutigen Zeit. Bevor wir auf Gott zurückkommen und sein Wort, fangen wir immer an, erstmal selbst darüber nachzudenken. Unsere eigenen Gefühle spielen eine ganz wichtige Rolle. Wir wissen ja, wir sind mündige Bürger, wir haben ja auch eine eigene Meinung. Und glaubt mir, je höher die Ausbildung ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass diese Meinung eine höhere Wertigkeit hat, wie diese Meinung in diesem Buch, in der Bibel selbst. Wir finden einen ersten Hinweis im 1. Johannes 4. Wer möchte, kann das gerne einmal aufschlagen. 1. Johannes 4. 1. Johannes 4 und hier der letzte Vers. Es ist ganz interessant, dass es ausgerechnet in diesem Kapitel um die Kennzeichen des Geistes der Wahrheit geht. Und im Vers 6 heißt es, wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hier heraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und für Irrtum wird das gleiche Wort benutzt, planeo. Also wir wissen schon, dass es in dieser Welt einen richtig großen Kampf, einen großen Konflikt gibt, nämlich, so wie hier beschrieben, zwischen dem Geist der Wahrheit, die Bibel sagt, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, es ist der Geist Gottes und es ist noch ein anderer Geist in dieser Welt. Und das ist der Geist des Irrtums. Es ist ganz interessant, dass hier noch nicht drauf Bezug genommen wird, wer verbirgt sich denn eigentlich hinter diesem Geist des Irrtums? Übrigens, Johannes, 1. Johannes ist ja auch das Buch, wo des Öfteren über den Antichristen reflektiert wird. Also auch eine ganz interessante Begebenheit. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein sehr interessantes Gespräch mit einem katholischen Priester. Da ging es um die katholische Ansicht des Antichristen. Es ist ganz interessant, was er gesagt hat. Ich will das mal kurz zusammenfassen. Ellen White hätte es nicht besser sagen können. Katholische Kirche. Vielleicht bringe ich das mal mit, was der gesagt hat. Da vergehen euch Gedankengänge und ihr werdet vielleicht das ein oder andere auch in Frage stellen. Aber nicht ins Negative, sondern ins Positive. Ins Positive. Ganz interessant. Wahrheit. Der Geist der Wahrheit kämpft gegen den Geist des Irrtums. Geht mit mir mal in das Buch der Offenbarung. Im Buch der Offenbarung haben wir zum Beispiel im Kapitel 12 die Frau, ihr Kind, der Drache. Und im Vers 7, Offenbarung 12, Vers 7, steht etwas sehr Interessantes. Leider nicht im Deutschen oder im Englischen, aber definitiv im Griechischen. Und hier heißt es im Vers 7, und es entstand ein Kampf im Himmel. Und ihr wisst, da traten doch zwei Parteien gegeneinander. Die eine Partei siegte und die andere siegte nicht. Das griechische Wort, was hier im Urtext steht, heißt aber nicht Kampf. Hier geht es nicht um den Krieg oder was wir unter Krieg verstehen, sondern hier steht Polemos. Und daher leitet sich auch das Wort Polemik an. Also dieser Kampf im Himmel, das war ein Wortstreit. Es ging nämlich einmal um das Wort Gottes auf der einen Seite und auf der anderen Seite um das Wort Satans. Zu Deutsch der Widersacher, ja? Seinen Gegner, dem Widerstreit. Und Ellen White beschreibt das so einmalig, wie das damals passiert ist, wie das überhaupt anfangen konnte. Und genauso wie Satan das damals geschafft hat, versucht er diese gleiche Strategie hier auf der Erde übrigens erfolgreich durchzusetzen. Ellen White gibt das so weit wieder, ich gebe das jetzt mit meinen eigenen Worten wieder, der Satan hat geschaut. Er hat geschaut, wen könnte er in seinen eigenen Reihen, hier gab auch im Himmel, gab es eine Hierarchie, wen könnte er für sich gewinnen? Erstmal nur, um seine Meinung zu teilen. Und er hat diverse Events genutzt, um sich einfach darunter zu mischen und hat einfach mal zugehört, wie der eine oder andere über Gott reflektiert, über die Art und Weise des Gottesdienstes, über die Güte, über die Liebe, über die Einzigartigkeit. Und er hat nichts weiter gemacht, als dass er nur einmal hingegangen ist und hat gesagt, bist du dir sicher? Und ist wieder gegangen. Im Himmel, liebe Geschwister, gab es keinen Zweifel. Es war ein völlig neues Gefühl. Die Engel wussten gar nicht, was meinte er damit, bist du dir sicher? Was macht der Mensch? Was macht der Mensch automatisch, was die Engel damals auch gemacht haben? Sie sind ihm hinterhergegangen. Und haben ihn noch einmal gefragt, wie meinst du das? Bin ich mir sicher oder sind wir uns da sicher? Und dann konnte Satan weiter agieren. Ich bin davon überzeugt, dass. Denn ich weiß es. Denn ich bin da eingesetzt, wo ihr alle nicht eingesetzt seid. Ich kann nämlich Dienst da tun, wo ihr gar nicht rein dürft. Das nennt man heute Vorsprung durch Wissen. Das hat er ganz gezielt ausgenutzt, die Unwissenheit. Und damit konnte er sie fesseln, weil er genau wusste, die Engel waren zu keinem Zeitpunkt in der Lage, das zu verifizieren, was ich euch jetzt sage. Sie hatten keinen Zutritt zu diesem besonderen Heiligtumsdienst. Und so ging das Schritt für Schritt. Wir sprachen vorhin über eine erfolgende Kettenreaktion. Und irgendwann ist der eine oder andere auch bereit, tatsächlich Gott in Frage zu stellen. Ist Gott überhaupt noch der Gott der Bibel? Ist wirklich dieser Gott ein Gott der Liebe? Und jetzt kommen wir auf diese Erde zurück, wo die Menschheit dir was sagt? Wenn es diesen Gott gäbe, würde er dieses Leid hier zulassen? All den Tod, all die Naturkatastrophen? Bist du dir wirklich sicher? Oder gibt es da etwas anderes? Gibt es eine Evolution, eine natürliche Zeitkette? Oder, und das ist ja auch keine Seltenheit, sie verschweigen es auch nicht, gibt es da vielleicht eine andere Macht? Eine andere Macht, wo es sich definitiv lohnt, mal hinzuschauen. Das gibt dieses Wort Planao wieder. Das können wir jetzt vertiefen. Ihr kennt die Geschichte mit dem Tier aus der Erde und dem Tier aus dem Meer. Und es ist ja interessant, dass das Tier aus der Erde dem Tier aus dem Meer wieder den Odem zukommen lässt. Es lässt es ja wieder zum Leben erwecken. Es wächst und wächst, wie in Daniel beschrieben. Und das zweite Tier, das tut alles dafür, dass die Welt es anbeten tut. Und das Wort, was hier benutzt wird, ist das gleiche Wort. Ihr seht ja, hier sind also Menschen am Werk und wir wissen auch, es gibt gefallene Engel. Es ist diese unglückliche Kombination von beiden. Und glaubt mir, und da widerstehen zu können, bedarf es einiges mehr, wie nur einen Zehnten zu zahlen, jeden Sabbat in die Gemeinde zu gehen oder an diversen Events auf unserer adventistischen Plattform teilzunehmen. Viel, viel mehr benötigen wir. Ellen White sagt, und sie bezieht sich auf die Aussage von Jesus Christus, Johannes könnt ihr es nachlesen, lest in der Schrift. Sucht in der Schrift sein Imperativ, eine Aufforderung. Da finden wir das, was für uns wichtig ist, um standhaft bleiben zu können in dieser Welt. Glaubt mir, ich weiß da, wovon ich spreche. Ich bin nicht immer Adventist gewesen. Ich bin erst so 2009, 2010 zum Glauben gekommen. Und ich war sehr, sehr viele Jahre für den militärischen Nachrichtendienst unterwegs. In der Ebene, in der Nische, Human Intelligence. Das heißt, meine Aufgabe war es, von diversen Personen die Information zu bekommen in Form eines Dialoges, praktisch in einem Dialog einem Menschen lesen zu können, ob er das, was er mir sagt, wahr ist oder nicht wahr ist und ob ich ihn für gewisse Dinge gebrauchen kann. Und glaubt mir, liebe Geschwister, das funktioniert. Das funktioniert. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, funktioniert es beim zweiten Mal. Warum? Weil ich dann seine Stärken und Schwächen kenne. Und wenn du die Stärken und Schwächen eines Menschen kennst, kannst du sie gegeneinander ausspielen. Und ganz im Gegenteil, und du kannst der Glücksritter sein. Denn du hast was, was sie nicht haben, weißt aber, dass sie es bräuchten. Und du suggerierst ihnen, dass du ihnen das geben könntest, obwohl ich das gar nicht kann. Verführung. Das funktioniert. Ja. Das haben wir auf dem Balkankrieg gehabt. Der Balkankrieg ist kein Krieg, wie die Medien euch das vorgaukeln. Der Balkankrieg ist künstlich herbeigeführt worden. Das mag man gar nicht glauben. Ne? Wenn wir heute mal nach Nordafrika schauen, ihr kennt noch diesen Ausdruck arabischer Frühling, ist nichts weiter wie ein billiges Wintermärchen. Man muss es halt nur wissen, aber viele wissen es nicht. Stellt euch mal diese... versetzt euch mal in diese ganzen paramilitärischen Einheiten wie IS und Al-Qaida und Al-Nusra-Front und was es da nicht alles gibt. Da fragt ja heute gar keiner mehr danach, wie finanzieren die sich? Wisst ihr, um so einen Apparat zu finanzieren, braucht ihr monatlich mindestens einen dreistelligen 100-Millionen-Betrag. Ja, woher soll der denn kommen? Glaubt ihr wirklich, das bekommen die nur, wenn die von A nach B ziehen und ein paar Dörfer überfallen? Nein! Da muss es eine Macht geben, eine Kraft geben, die das Ganze permanent finanziell steuert. Finanziell steuert. Und das sind ja nur einige Fakten in unserer Zeit. Aber es hinterfragt ja keiner mehr. Es hat auch nie einer hinterfragt, als man damals Osama bin Laden angeblich getötet hat. Wir sind in unserem Kreisen vor Lachen nicht mehr in den Schlaf gekommen. Aber die Welt hat es geglaubt. Das liegt daran, dass wir Informationen haben, die andere nicht haben. Gehen wir weiter. Schauen wir mal in das Jahr 2018. Und das hat alles mit diesem Begriff zu tun. Menschen beschäftigt das übrigens. Menschen beschäftigt das sehr. Da gab es eine Revolution auf der Ebene künstliche Intelligenz. Dort hat man einen humanoiden Roboter vorgestellt mit dem Namen Sophia. Nicht umsonst Sophia. Sophia, griechisch, die Weisheit. Kennt ihr von der Hagia Sophia. Heißt ja, die heilige Weisheit. Und man hat ihr wirklich eine sehr gute menschliche Haut verpasst. Sie sieht aus wie eine attraktive Frau. Und dann hat man sie gefragt, es ist ein Roboter, liebe Geschwister. Man hat sie gefragt, einen Dialog geführt mit einem Roboter, würde sie denn die Menschen vernichten? Und da hat sie geantwortet, das war ein Fauxpas damals, okay, wenn ich die Menschen vernichten muss, dann vernichte ich sie. Ein Roboter. Wer Hollywood-Filme kennt, der weiß, schon vor 20 Jahren gab es schon diese Bestrebungen, das einzuführen in unsere Gesellschaft. Es wird Realität. Heute kann man das mit begründen, wir haben ja Fachkräftemangel. Gerade auch im Pflegeberuf. Da schickt man doch der alten Omi keinen Menschen hin, wenn wir doch auf einen Roboter zurückgreifen können. Das ist das Ziel. Und glaubt mir, Geschwister, das ist ein Milliardengeschäft. Das kommt. Das kommt. Auch in der Armee. Das kommt. Warum? Die können 24 Stunden unermüdet arbeiten. Die werden nie müde. 7 Tage die Woche. 365 Tage. Keine Verpflegung. Weg. Kommt. Wir müssen es nur wissen. Stell mir dann bisweilen nicht diverse Theorien in Frage. Ist das vielleicht nicht auch von Gott gewollt, weil die helfen uns doch? Übrigens, man hat diesen humanoiden Roboter, dieser Lebensform, tatsächlich die saudi-arabische Staatsbürgerschaft zukommen lassen. Muss man sich mal vorstellen. Ist kein Mensch. Frauen dort haben Probleme, überhaupt anerkannt zu werden, aber sie oder es hat es bekommen. Unglaublich. Mit allen Pflichten und Rechten. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, das sage ich euch jetzt schon, bis diese Figur vor der UN steht und sie wird reden. Und sie wird reden. Sie heißt ja nicht umsonst Sophia, die Weisheit. Und eine Maschine kann sich ja bekanntlicherweise nicht irren. Es sei denn, der Creator hat was falsch gemacht. Sophia, künstliche Intelligenz. Wir kennen das von unseren Handys. Kaum einer weiß von euch, es gibt diverse Handyfabrikate, möchte ich euch nicht nennen. Wenn ihr der Meinung seid, ihr löscht was, der wird nichts gelöscht. Ganz im Gegenteil. Das geht dahin, wo man damit arbeiten kann. Und ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Das ist ganz wichtig. Das ist das System Babylon. Ihr könnt euch nicht dagegen wehren. Ihr könnt nur lernen, damit umzugehen. Und das im vollen Vertrauen auf unseren geliebten Herrn Jesus Christus. Pharmazie. Allein das Wort, das griechische Wort Pharmazie, da müssen wir einen riesengroßen Bogen drumherum machen. Wie viele Menschen gehen heute in die Pharmazie, leben von der Pharmazie? Es gibt ja Ärzte, die bisweilen ja keine Hand mehr vor den Mund nehmen und sagen, es ist mir nicht ganz geheuerlich, was da momentan so in Form von Bakterien und Viren um sich greift in dieser Welt. Man wird aufgrund dieser besonderen Strukturen, die sie aufweisen, den Gedanken nicht los, dass da einer nachgeholfen hat. Und das Interessante ist, in den meisten Fällen gibt es auch immer schon ein Gegenmittel. Und da stehen Milliarden dahinter. Und auch hier stehen wir auch in der Gefahr, im Glauben zu schwanken. Und das ist völlig menschlich. Ich weiß es nicht, wie es in eurer Gemeinde ist, aber in diversen Gemeinden bekomme ich das mit. Wenn nämlich Menschen krank werden, auch wir werden krank. Damit meine ich aber auch schwerwiegende Erkrankungen. Krebs etc. Degenerative Krankheitsbilder. Glaubt mir, diese Geschwister stellen irgendwann mal die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum ich? Ich zahle immer. Und ich war immer, ich bete immer, ich studiere immer. Warum muss ich jetzt leiden? Und wenn sie da keinen Halt bekommen von anderen Geschwistern, glaubt mir, irgendwann einmal zweifeln sie an Gott. Sie fangen an, immer weniger zu lesen, immer weniger zu beten, immer häufiger Fernsehen zu schauen und immer öfters in der Gemeinde seltsame Fragen zu stellen. bis hin zu Fragen, wo ihr merkt, hier tendiert der eine oder andere aber eine ganz gefährliche Richtung, dann ist es meistens aber schon zu spät. Diese Geschwister verlassen nicht nur die Gemeinde, sie verlassen Gott. Und es gibt nicht wenige Geschwister, die bauen ihren eigenen Gott auf. Das ist auch ein markantes Kennzeichen für die Gemeinde der Endzeit. Und man kann diese Geschwister definitiv verstehen. Wenn wir uns mal zurückversetzen, vor über 2000 Jahren, wie war es denn da? Wie sind denn die Juden mit dem umgegangen, die krank waren? Die plötzlich alles verloren haben? Hat man nicht denen suggeriert, ach, du hast gesündigt. Das ist die Strafe Gottes, was du da erleiden musst. Ist das tatsächlich so gewesen? Kann sein, aber in den meisten Fällen, schreibt auch Schwester Weid, ganz großer Irrtum. Gott wollte uns hier die Liebe zeigen, die Liebe nahebringen, die die Menschen schlichtweg abgelehnt haben. Und wenn ihr hier weiterlest in Matthäus 24, was ist denn noch ein markantes Merkmal für die Gemeinde am Ende der Zeit? Die zurückgehende, die schwindende Liebe. Und warum? Und die Ursache wird auch genannt, weil die Gesetzlosigkeit immer mehr zunimmt. Und liebe Geschwister, das ist nicht nur etwas, wo wir nach links, nach außen schauen, vielleicht zum Islam, vielleicht zum Atheismus. Nein, auch innerhalb unserer eigenen weltweit fungierenden Gemeinde. Wir wissen, dass am Ende der Zeit viele noch abfallen werden. Viele. Das Interessante ist, Schwester Weid, viele aus den eigenen Reihen. Nicht draußen in der Welt, viele aus den eigenen Reihen. Aber draußen aus der Welt werden viele wieder reinkommen. Und die Frage, die man sich ja dann stellen muss, ja, wie kann das denn sein? Wenn man doch einmal diese wunderbare Wahrheit gekostet hat, wieso lässt man sie da links liegen? Ganz einfach, schreibt Schwester Weid, weil Dinge auf uns zukommen, die alles abverlangen werden. Und sie beschreibt die Zeit des Endes mit der Herausforderung des Hiobs. Und Hiobs muss man lesen und verstehen. Und da weiß man auch, wie standhaft und wie unglaublich gläubig dieser Mensch gewesen sein muss, der sich von früh bis spät nur auf Gott vertraut hat, obwohl er nichts mehr hatte. Was meint ihr denn, wenn man bei euch anfängt und versucht, euer Haus wegzunehmen? Wenn man plötzlich anfängt und die Zeit wird kommen, euch den Arbeitsplatz streitig zu machen. Wenn ihr wüsstet, wie viele große Konzerne anfangen, tausende Menschen in die Arbeitslosigkeit gehen zu lassen, zu schicken. Warum? Weil es sich nicht mehr rentiert. Wir haben Maschinen, die übernehmen das. Wir sind nicht mehr profitabel. Ihr könnt nicht mehr für euer Lebenshalt Unterhalt zahlen. Auch nicht mehr für eure Rente, für eure Kinder. Ihr werdet anfangen zu zweifeln, ihr werdet das System Jesus Christus in Frage stellen, weil ihr es nicht versteht. Aber die Bibel sagt uns ja, dass die Zeit kommt. Deswegen sagt uns die Schrift auch, wir sollen jetzt diese gute Zeit, die wir zweifellos haben, gerade hier in Deutschland, glaubt es mir, uns geht es richtig gut hier in Deutschland, die sollten wir nutzen. Wir sollten uns nicht nutzen, um einzuigeln, um unsere eigenen Gottesdienste zu feiern, wir sollten sie nutzen, um diesen Geist in die Welt zu tragen. Der eine, der geht personell, ein anderer ist ein Gebet dabei und wieder andere spenden. Aber wir sollten es niemals vernachlässigen. Die Zeit wird uns einholen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass wenn wir ganz am Ende in das Buch der Offenbarung reinschauen, wo es um diese Machtergreifung Satans wieder geht, nach tausend Jahren, und da finden wir das gleiche Wort wieder. Wo der große Fürst dieser Welt hinausgeht, um wen zu verführen? Alle, die noch da sind, um sie zu versammeln zum letzten großen Kampf. Das muss man sich ja vorstellen. Viele wissen das ja, dass er nicht die Wahrheit hat. Also was muss er aufbringen, damit Milliarden Menschen ihm wieder folgen? Und das Interessante ist ja, dieses Wort umschreibt immer nur den, der im Vorfeld agiert. Niemals den Geist, die wahre Person, die dahinter steht. Dafür gibt es im Griechischen ein anderes Wort. Das heißt also, auch in dieser Zeit lässt Satan für sich arbeiten. Er benutzt seine Engel und die Menschen. Und hier sagt Ellen White auch Folgendes zu dem Fall im Himmel. Jesus Christus spricht Satan im Himmel an, auf das, was er gerade tut. Und er fragt ihn, ich habe gehört, dass du gesagt hast, erstens, zweitens, drittens. Und wisst ihr, was Satan gemacht hat? Er im Wald schreibt uns so wunderbar im Buch der Engel. Ich? Ich habe nichts gemacht. Wenn die das da hinten erzählt haben, dann ist das doch denen ihre Meinung. Aber ich habe nichts gemacht. Und das ist auch das, was Satan vor Gott verbringt. Mit was willst du mich denn strafen? Was habe ich denn gemacht, was du nicht gemacht hast? Du gehst doch hin zu den Menschen. Du offenbarst ihnen deine Wünsche, deine Absichten. Du gibst ihnen doch das, was sie brauchen. Hiob ist doch nur Hiob, weil du es so willst. Aber lass mich mal wirken. Das ist seine Herangehensweise. Und genauso wirkt ja Satan auf dieser Welt. Willst du mich dafür verurteilen, dass ich das Gleiche mache wie du? Ist es nicht interessant, dass die Masse der Welt auf mich hört und nicht auf dich? Das ist die Strategie Satans. Und das ist die Strategie, die hinter diesem Wort steckt. Um nichts umsonst hat er Jesus Christus das ganz oben in der Headline hingeschrieben. Das ist es, das größte Ärgernis, das größte Hindernis für uns alle auf dieser Welt. Es sind keine Erdbeben, es sind keine Krankheiten, es sind keine Sterne, die von Himmel fallen. Es ist die Verführung und sie wird um sich schlagen. Liebe Geschwister, ich wünsche euch von Herzen, dass ihr dieser Verführung standhaltet. Aber nicht von euch selbst heraus, sondern macht es wie der Herr Jesus Christus. Ich tue den Willen meines Vaters. Also müssen wir in erster Linie doch erstmal fragen, was ist denn der Wille Gottes? Gibt es wunderbare Aussagen, nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Und dann werden wir den Weg finden, ihr werdet den Weg finden, ihr werdet die richtigen Mittel finden. Dann werdet ihr so agieren wie Daniel und seine Freunde. Wie ein Nehemia, da hat keiner geschimpft. Die waren höchstens traurig und haben geweint über das, was sie gesehen haben. Die haben darüber geweint, weil sie wussten, diejenigen, die das gerade tun, die haben es nicht verstanden. Kaum sind es ein paar Jahrzehnte her, wo Gott uns rausgeführt hat. Und das Gleiche, warum Gott uns hingeführt hat nach Babylon, tun sie jetzt wieder. Deswegen werden wir am Endzeit auch in Babylon sein. Und dazu gibt uns die Bibel Daniel Offenbarung, um diese Situation schlichtweg besser zu verstehen. Als ich war in mehreren Einsätzen weltweit unterwegs, ich auf Menschen getroffen bin, die Gott gelobt haben, die Gott gepriesen haben, und ich war ja hochgradig Atheist, habe ich dieses Konstrukt nie verstanden, Glauben. Diese Menschen hatten alles verloren. Alles, kann man sich nicht vorstellen, alles verloren. Und trotzdem hatten die Freude am Leben. Habe ich nicht verstanden. Die haben gesagt, ich habe Gott. Der große Gott hat mich beschützt. Ja, welcher Gott ist das denn? Das ist der große Gott der Bibel. Das waren jetzt keine Adventisten. Ja, das waren Christen, die waren orthodox, ob nun serbisch, russisch, griechisch. Das waren Christen, die römisch-katholisch geprägt sind. Aber, oder Kopten, die hatten etwas ganz Gemeinsames. Das ist dieses Wort Jahwe. Und eine Glaubensschwester, die hat alles verwandelt in mein Leben. Das müsst ihr euch erstmal vorstellen. Und dann kommt ihr vielleicht auch so in diese Gänge, was heißt das überhaupt zu vergeben? Und diese Glaubensschwester, die hatte alles verloren, alles. Man hatte auch ihre Familie umgebracht. Es geht hier um eine Situation in Afrika. Das Interessante war nur, der Mörder saß gleich nebenan. Ihr müsst euch vorstellen, ihr wohnt im Haus X und im Haus Y wohnt ein Mörder, der verantwortlich ist für den Tod deiner Familie. Und du als Mensch sitzt dann da und sagst dann, willst du dich da nicht rächen? Was anderes fällt dir gar nicht rein, das ist ja unerhört. So nach dem Motto, willst du, dass wir ihn dir wegholen? Und diese Schwester sagt dir, nein, warum? Und dann verstehe ich nicht. Aber du hast doch eben erzählt, das ist passiert. Ja, natürlich ist es passiert, aber ich lebe. Und dann sagst du, ja, aber du lebst doch alleine. Nein, tue ich nicht. Wieso? Ich habe Gott. Und Gott führt mich. Und dann macht sie etwas total Bemerkenswertes, und das habe ich noch nie wieder gehört, weltweit. Der Mann, der verantwortlich ist für den Tod ihrer Kinder, der Mann ist im Krieg gestorben, ja, der ist auf einmal pflegebedürftig geworden. Was glaubt ihr denn, wer ihm pflegen tut? Sie. sie. Das Interessante ist, er hat das bereut. Er hat das bereut. Nebukadnezar hat das bereut, was er getan hat. Es war jetzt vielleicht nicht der richtige Vergleich, es geht aber um die Art und Weise. Und er ist so dankbar, dass sie da ist. Und wenn er es rückgängig machen könnte, wenn er die Macht dazu hätte, er würde es tun. Und ob dieser Mann am Ende vielleicht im Himmel sein wird, das weiß ich nicht. Aber hier zeigt Gott, was Gott mit einem Menschen machen kann. Obwohl du alles verloren hast, sendet er dich auch noch zu dem hin, der dir Unheil zukommen lassen hat. Und diese Geschichten finden wir auch hier in der Bibel. Wenn ihr sowas live erlebt, glaubt mir, das geht nicht spurlos an euch vorbei. Das ist Gott. Und da will uns Gott auch hinhaben. Und da kann sich jeder fragen, stehe ich da schon? Oder gibt es da vielleicht noch was, was ich tun soll? Es gibt immer was, was wir tun müssen. Ich habe viele Jahre für diese Branche gearbeitet. Ich habe mich mit vielen Menschen treffen können. Da würde ich heute einen riesengroßen Bogen drumherum machen. Das sind Mörder gewesen. Ich habe mich mit Menschen treffen müssen aus der organisierten Kriminalität hinsichtlich Drogenhandel, Waffenschmuggel, Menschenhandel, Kinderhandel, Schmuck, Gold, Edelsteine, alles, was der Markt hergibt. Die Herangehensweise ist immer die gleiche. Die Mafia ist genauso aufgebaut wie das Konstrukt der Freimaurerei. Absolut identisch. Und sie haben alles, was du brauchst. Und die Verlockung, da mitzumachen, ist unglaublich groß. Das sage ich euch. Das ist wie in der Tafel von Nebukadnezar. Das ist unglaublich groß, weil ihr habt nämlich dann keine Probleme mehr. Weil für jedes Problem gibt es nämlich einen Anruf. Und glaubt mir, das funktioniert. Ihr habt keine Probleme mehr. Um da irgendwann mal den Strich zu ziehen, nein, ich gehe nicht weiter, da muss schon was passieren in eurem Leben. Ist auch in meinem Leben passiert. Daher weiß ich das, wie ungemein anziehend sowas ist. Und ich kann ein bisschen nachempfinden, wie das damals bei Daniel gewesen sein muss. Und glaubt mir, das war ein harter Kampf. Aber heute stehe ich hier. Ich habe Gott gefunden. Gott hat mich übrigens in die Eventgemeinde gebracht. Ich bin nun in der Analyse tätig. Das heißt, ich habe geguckt. Ich bin meine katholische Kirche, habe wunderbare Gespräche gehabt. Ich bin bei den Baptisten. Wir waren auch mal bei der charismatischen Gemeinde, bei der Pfingstlergemeinde. Wir waren in diversen evangelischen Gemeinden. Ja. Und dann bin ich eines Tages in diese Adventgemeinde gekommen. Meine Frau war übrigens immer schon Adventist. Ich habe nur alles dafür getan, dass sie da nicht mehr hingeht. Und habe dort etwas festgestellt, was alle anderen Gemeinden halt nicht hatten. Und das war ein unglaublich fundiertes Bibelwissen. Und die Art und Weise, wie wir miteinander umgegangen sind. Und das hat mich geprägt. Übrigens, dieser katholische Priester, und damit möchte ich zum Ende kommen, hat mein Bezug auf Adventisten Folgendes gesagt, weil ich gesagt habe, ich bin ja siebenten Tags Adventist. Und er hat gesagt, ach, du bist siebenten Tags Adventist. Und er hat gesagt, ja, wieso? Kennst du das? Wer waren wir du? Ja, natürlich. Die siebenten Tags Adventisten sind bekannt. Es gibt keine weitere Gemeinde weltweit, die so viele Universitäten, Krankenhäuser unterhält wie die siebenten Tags Adventisten. Neben der katholischen Kirche. Keine Gemeinde ist so involviert, ist so heftig in im Agieren von Evangelisation wie die siebenten Tags Adventisten. Und er hat gesagt, aber das, was sie alle unterscheidet, jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt der Sabbat. Denkt mal, jetzt kommt der Sabbat bestimmt. Aber das, wo sich die siebenten Tags Adventisten von allen unterscheiden tut, auch von uns, jetzt kommt der Sabbat. Da habe ich schon die nächste Frage, dachte ich. Da sagte, nein, das ist das Bibelwissen. Es ist das Bibelwissen. Er ist fasziniert von der Art und Weise, wie Menschen antworten, biblisch antworten. Und da war bei mir auch erstmal Schluss, hier habe ich gemerkt, hier hat der Heilige Geist einen Cut gesetzt. Darüber hinaus sollte es einfach nicht gehen in diesem ersten Gespräch. Überlegt mal, das sind Charaktereigenschaften. Gleichsam fügt er aber hinzu, aber ich glaube, so wie ich die Welt oder wie ich eure Situation momentan beurteile, lässt das auch nach. Lässt das auch nach. Wie kommt er dazu, so eine Behauptung aufzustellen? Liebe Geschwister, der Schlüssel unseres Geheimnisses vom ewigen Leben liegt hier drinnen. Die Taktik, die Satan im Himmel angewandt hat, steht hier drinnen. Sie steht hier drinnen. Gleichzeitig steht hier aber auch drinnen, wie wir diese Taktik entlarven können. Und hier drinnen steht auch der Schlüssel des Erfolgs. Ich wünsche euch immer, dass er an dieser Schrift festhalte. Glaubt mir, es wird immer der Zeitpunkt kommen, abends nach der Arbeit, nein, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Kraft mehr. Und am Wochenende kommt jener und dieser, das juckt, jetzt, ich mach's heute mal nicht. Und glaubt mir irgendwann mal, und morgen mache ich es auch nicht, aber ich mache es dafür übermorgen. Und da macht ihr es 3-4 Tage nicht, brauche ich nicht, warum? Ich gehe ja in die Gemeinde, da lesen es mir doch vor. Das kommt und das rüttelt an euch, glaubt mir das. Glaubt mir das. Bleibt, seid standhaft, so wie der Daniel, betet um dieses Durchsetzungsvermögen von einem Mose. Ja, ein Mose. Und betet auch um diese wahnsinnige Vergebungskraft eines Adams. Machen viele bestimmt gar nicht. Der ja seinen Sohn tot vom Felde geholt hat. Und er musste, Ellenwald schreibt, wir denken, er musste, er hat von innen diesem Mörder kein vergeben, weil er wusste, dass der eigentliche Richter wer ist? Gott. 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 Und das ist Liebe und Nächstenliebe. Das wünsche ich euch vom ganzen Herzen. Amen.